Vertrauen oder Kontrolle? Die Episode 95 von
Leben führen. Der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Dammann.
Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Heute ist der letzte Teil, also der sechste Teil dieser Miniserie des Leaders Talks. Und ohne große Vorschweife geht's auch gleich los.
Hallo Bernd.
Hallo Olaf.
So, jetzt haben wir den quasi letzten Teil unserer Leaders Talk Reihe hier am Start. Und zwar, wir haben uns jetzt die letzten Male so ein bisschen über Vertrauen unterhalten und du wolltest ja schon öfter mal in die Richtung Kontrolle, um die haben wir uns dann so ein bisschen elegant rumgedrückt. Lass uns doch heute mal dieses Spannungsfeld aufmachen zwischen Vertrauen auf der einen Seite und Kontrolle auf der anderen Seite. Und zwar mit der ganz provokanten Frage, warum soll ich denn überhaupt kontrollieren?
Ja, normalerweise taucht die Frage ja eigentlich in die andere Richtung auf, ne? Warum sollte ich denn Vertrauen haben? Da kontrolliere ich doch lieber.
Das stimmt,
ja. Ich glaube, das eine, wenn man das zu sehr auf die eine Seite geht, wie auch auf die andere Seite, ist das nicht ganz richtig. Wir brauchen ein gewisses Maß an Kontrolle und so komisch, wie sich das anhört, ein gewisses Maß an Kontrolle ist auch eine Wertschätzung. Denn Kontrolle an sich ist ja nicht unbedingt im Sprachgebrauch, hat das häufig eine negative Assoziation, aber das muss es gar nicht haben. Wenn Kontrolle richtig gemacht wird, kann es ja auch ein Feedback sein und eine Wertschätzung. Wenn ich etwas delegiere an einen Mitarbeiter und der sagt mir, ja, ich habe das und das gemacht und mir ist es vollkommen egal, das ist nicht sehr wertschätzend. Dann sagt er, was mache ich denn hier eigentlich? Also eine gewisse Art von Kontrolle, Überprüfung ist oder kann in vielen Fällen durchaus gewünscht sein und auch sehr vorteilhaft sein, auch für den Mitarbeiter, also jetzt rein von der Führung. Mal ganz abgesehen davon, dass ich als Vorgesetzter ja auch ein gewisses Maß an Verantwortung habe für eine bestimmte Aufgabe beispielsweise.
Also du meinst hier den Begriff Kontrolle so ein bisschen in das Spektrum von Interesse gehend, ja?
Ja, Interesse zumindest am Ergebnis. Ich denke, darum geht es ja eigentlich, wenn immer gefragt wird, ja, was soll ich denn kontrollieren? Es hängt ja von dem jeweiligen Mitarbeiter, von dem jeweiligen Projekt ab. Aber prinzipiell, wenn man das so mal auf einen einfachen Punkt zurückführen könnte, kann man sagen, vereinbarte Ergebnisse zum Termin zu kontrollieren, das ist okay. Aber den Weg dahin zu kontrollieren, das ist es nicht.
Ja, auf jeden Fall. Und sicherlich, genau wie du sagst. Ich habe so ein bisschen gehadert, ob wir den gleichen Begriff genutzt hätten. Wir hatten aber die gleiche Idee im Kopf. Wenn ich einen Mitarbeiter mit einer Aufgabe losschicke und der Mitarbeiter hat die Aufgabe fertig, dann darf ich das wahrnehmen. Und deswegen hatte ich so ein bisschen auf Interesse getippt oder hätte den Begriff eher Interesse genannt. Aber du kannst ihn auch Kontrolle nennen, ja klar. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist ja, dass der Mitarbeiter irgendwas tut und das keinen interessiert. Weil dann tut er das nächste Mal nicht mehr.
Ja. Gut, ich würde es schon, also das ist sicherlich absolut richtig. Ich würde es aber schon noch einen Schritt weiter gehen, denn es gibt, ich nehme da gerne das Beispiel des Buchhalters, wenn ich also Geschäftsführer bin. Ich habe vollstes Vertrauen in meinen Buchhalter. Ich muss den nicht ständig kontrollieren. Trotzdem habe ich eine Vereinbarung mit ihm, dass ich dann sage, also ich möchte regelmäßig aber hin und wieder werde ich Stichprobenkontrollen machen. Das ist einfach wichtig für mich. Selbst wenn ich volles Vertrauen in meinen Buchhalter habe, das wird von mir erwartet in meiner Funktion als Geschäftsführer. Entscheidend, glaube ich, ist aber, dass das beiden klar ist, dass es solche Stichproben gibt. Und dann
dass das nicht so
Management
aus
oder Mikrokontrolle oder
ja.
Controlletti oder wie man das nennen will. Ne?
Also, dass es nicht so aus heiterem Himmel gefallen kommt. Ja. Du gibst mir einen Auftrag, ich bin am Auftrag am Arbeiten, und irgendwann geht die Tür auf, Gerob kommt rein und sagt, zeig mir mal. Und ich denke,
das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Also, wenn ich zum Beispiel ein Projekt an jemanden abgebe und wir vereinbaren, pass auf, am 1. Juli kommst vorbei, mach mal eine Besprechung, da stellst du mir die Sachen vor. Und jetzt habe ich das an ihn delegiert. Ich sage ihm, pass auf, wenn irgendwas ist, dann kannst du zu mir kommen, wenn es Fragen gibt, wenn es Schwierigkeiten. Aber ich selbst komme nicht zu ihm. Nicht vor dem 1. Juli. Denn das habe ich vereinbart. wirklich da reinkommen, selbst gut gemeint, das ist ja häufig, dass die Leute sagen, ja, ich wollte ja nur schauen, ob es auch läuft, ob sie mich nicht doch brauchen. Das ist Micromanagement und das darf man machen, meiner Ansicht nach.
Das Gegenteil von gut gemeint ist gut gemacht.
Richtig.
Jetzt lass uns da mal reinspringen. Wie tue ich es denn? Wir hatten den einen Teil schon so ein bisschen gestriffen. Ich kontrolliere nur das Ergebnis. Ich kontrolliere nicht den Weg.
Also da ist natürlich wichtig, was ist das Ergebnis? Und das kann unterschiedlich sein, je nachdem, wie ich es delegiere. Wenn ich jetzt ich habe ein Riesenprojekt und da mache ich natürlich kleine Steps. Und diese kleinen Steps mache ich deswegen, weil der Mitarbeiter gerade ganz neu ist. Das heißt, wir setzen uns vielleicht alle 3 Tage hin und ich überprüfe da dann den Projektfortschritt, unterstütze den Mitarbeiter in diesem Gespräch. Nur innerhalb dieser 3 Tage, da kontrolliere ich nicht. Erst nach den 3 Tagen, wenn ich diesen Milestones vereinbart habe. Jetzt aber diese Art der Vereinbarung für einen, der schon 10 Jahre dabei ist, der alles weiß, der sagt, ich muss doch nicht alle 3 Tage hin. Da mache ich natürlich dann was anderes. Da kontrolliere ich vielleicht nur nach 3 Monaten, dass wir sagen, pass mal auf, nach 3 Monaten ist das Projekt ja soweit durch, dann setzen wir uns zusammen.
Aber, ja, weil Kontrolle ist ja hoch individuelles Thema.
Exakt. Zu viel Kontrolle ist ganz klar, das wirkt demotivierend. Das ist ganz schlimm. Dann hat man das Gefühl, ich habe keine mitdenkenden Mitarbeiter, aber das ist es ja eigentlich gar nicht. Die machen einfach nur Dienst nach Vorschrift, weil sie sagen, der kontrolliert ja sowieso ständig.
Die habe ich mir dann ja gezüchtet.
Genau.
Zur Kontrolle, jetzt gehen wir nochmal auf die Mitarbeiter. Jetzt habe ich verschiedene Mitarbeiter. Klar, wenn ich den Newbie im Team habe, den ich nicht kenne, wo ich nicht weiß, was der kann. Also ja, ich habe den eingestellt aus gutem Grund, aber jetzt so richtig in der Schlacht haben wir uns noch nicht gesehen. Da habe ich noch nicht gesehen, was der gemacht hat. Jetzt habe ich natürlich unterschiedliche Level von Vertrauen in meinem Team zu meinen Leuten und das ist, glaube ich, gar nichts Schlechtes. Und da hängt dann ja verschiedene Arten von Kontrolle dran. Also genau wie du sagtest, wenn ich den einen habe, der mit mir schon, weiß nicht, 5, 6, 7 Jahre zusammenarbeitet, der von dem ich weiß, dass der weiß, was ich brauche, und von dem ich weiß, dass der das sowieso durchholen kann, da brauche ich nicht ständig hinterher zu kontrollieren. Und eben, wenn ich den Neuen im Team habe, von dem ich hoffe, dass der so gut ist, wie ich glaubte, als ich ihn eingestellt habe, da kontrolliere ich halt ein bisschen öfter. Würdest du das offen spielen? Also im Team offen spielen, dass du unterschiedliche Vertrauenslevel hast? Also damit auch einhergehend unterschiedliche Kontrolllevel hast?
Ja, aber auf eine andere Art. Ich würde es dann nicht als Kontrolle, sondern es ist die Unterstützung, die ich dem Mitarbeiter biete. Ich will ihn ja dahin entwickeln. Ich möchte, also ich versuche da immer dieses Modell von diesen 5 Stufen der Delegation zu verwenden. Also je höher ich auf der Stufe bin, desto mehr Vertrauen habe ich in den Mitarbeiter. Also nicht Vertrauen im Sinne von, der bescheißt mich, sondern im Sinne von, Mensch, das kriegt dieses komplexe Projekt kriegt der wirklich super ohne meine Unterstützung, ohne meine Hilfe hin. Das heißt, im Endeffekt auf Stufe 5 ist es eigentlich so weit, dass ich, wenn überhaupt, vielleicht nur noch Stichproben kontrolliere, auch ein großes Projekt, sage ich, schafft er. Ich brauche gar nicht mehr, ich brauche nicht mal informiert zu werden im Endeffekt nachher. Jetzt gibt es halt, je nachdem, in welchem Projekt sogar und welcher Mitarbeiter, gibt es unterschiedliche Level. Und die Level, die kann ich ganz normal mit den Leuten besprechen. Weil ich denen ja sagen, pass mal auf, hab das Gefühl, wir sollten das jetzt jede Woche hier einen Milestone haben und mit dem anderen Mitarbeiter habe ich vielleicht nur 3 Monate. Und dann sage ich aber dem Jüngeren, beispielsweise, der jetzt neu dabei ist, wo ich das wöchentlich mache, pass mal auf, das mache ich jetzt, aber ich möchte, dass du in einem Jahr dann natürlich auch auf diesem anderen Level bist. Deswegen versuche ich dich da zu unterstützen. Und da gibt es ja dann solche Geschichten, dass ich sage, ich lasse mir das nicht einfach sagen, ja, das ist richtig oder das ist falsch, also in diese Art Kontrolle, sondern es ist mehr ein Coaching. Das heißt, wenn ich dann so eine Besprechung mit demjenigen Mitarbeiter habe und er stellt mir sein Ergebnis vor oder er stellt mir vielleicht etwas vor, wo eine Entscheidung getroffen werden muss, dass ich dann immer die Sache hinterfrage. Ich gebe aber nicht direkt, ja, das ist falsch oder das ist richtig, sondern was hast du denn dabei gedacht? Warum hast du das so gemacht? Ah ja, okay. Wäre auch eine andere Möglichkeit gewesen. Ja, ich hätte statt A auch B nehmen können. Was hat denn für B gesprochen? das und das. Und du hast dann A genommen, warum? Ja, aus den und den Gründen. Also in dieser Art kann ich ihn unterstützen, kann ich ihn coachen.
Um rauszufinden, was die Gedankengänge dahinter sind.
Richtig, ja. Das ist viel besser, als wenn ich sage, nee, du musst A machen oder du musst B machen. Weil dann sagt er, jawohl, wenn der Chef sagt, mach mal A.
Ja, genau. Genau, ich tue, was mein Boss mir gesagt hat. Warum? Ist doch falsch. Ja, weiß ich, aber er hat es gesagt.
Ich möchte, dass derjenige selbst dahin kommt. Das heißt, selbst wenn ich genau weiß, die Lösung ist A. Und er kommt jetzt, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, Chef, soll man A oder B machen? Dass ich dann nicht sage, ja, ist klar, aus den und den Gründen musst du A machen. Weil dann sagt er, jo, danke, mache ich. Nächstes Mal kommt er wieder mit der Frage oder mit der etwas anderen. Ich will ja, dass er drüber nachdenkt. Ich möchte, und das kann ich durch Fragen steuern. Da kann ich dann sagen, ja, was spricht denn für A? Ja, das spricht das. Und für B spricht das und das. Wenn ich jetzt nicht da wäre, was würdest du denn machen? Ja, wahrscheinlich würde ich A machen. Ja, das ist doch gut. Oder wenn er sagt, ja, würde ich wahrscheinlich B machen. Und ich sage, ja, hat aber die Auswirkungen, oder? Ja, ist das dann so günstig? Ja, hast du eigentlich recht, vielleicht ist dann A. Ja, siehst du. Also ich kann jemanden in die Richtung steuern. Also im Endeffekt entscheide ich vielleicht dann doch, wenn ich diese Kontrolle brauche. Aber ich helfe dem Mitarbeiter, sich da rein zu vertiefen und langfristig in dieser Art auch Entscheidungen treffen zu können, so wie ich das gerne hätte.
Und ich mag da noch einen drauf tun, weil wenn du fragst, was hat dich, lieber Mitarbeiter, zu der Entscheidung geführt, dann kriegst du da so ein bisschen Insights zu dem, nicht nur zu der Gedankenwelt, sondern auch, und da will ich jetzt drauf hinaus, zu dem Wissensstand des Mitarbeiters.
Ja, richtig.
Ich habe letztens eine Situation gehabt, die war ein bisschen seltsam, da habe ich mit Werf ein Thema vertreten. Mein Chef saß neben mir und stellte sich dann hin und sagte, das war ja alles Quatsch, ob ich das und das auch nicht alles wüsste. Also ein firmeninternes Ding, wo ich so dachte, okay, Nummer eins, woher soll ich es wissen, wenn du es mir nicht sagst? Nummer zwei, hättest du das nicht unter vier Augen machen können? Was für mich ist der ganz wichtig, weil ich glaube, ich habe den mal zusammengefasst. Alles, was meine Mitarbeiter nicht wissen, habe ich ihnen nicht erzählt.
Ja, stimmt.
Und wenn ich mit den Fragen rausfinde, was der Mitarbeiter weiß, und dann, also wir können es dann ja immer noch darüber unterhalten, ist die Entscheidung dann die richtige? Also ist quasi dieser Entscheidungsmechanismus im Kopf der richtige? Mhm. Für mich ist super wichtig rauszufinden, was wissen die Leute alles? Gerade wenn es so ein bisschen dynamische Umgebung ist, wo sich Dinge schnell ändern,
ja.
Da glaube ich, da ist es dann überhaupt nicht angebracht, dem Mitarbeiter irgendwie blöd zu kommen, sondern das ist ein super Feedback-Mechanismus für sich selber, quasi so eine selbstgemachte Feedback-Schleife. Ist im Kopf der Mitarbeiter das angekommen, was ich glaube, was hätte ankommen wollen mit dem, was ich letzte Woche gesagt habe oder Woche vorher.
Es ist ein Feedback, was du bekommst. Wie weit sind die Sachen angekommen? Ja, hast du absolut recht, das stimmt.
Ja, genau. Und dann kann ich dann entsprechend nachjustieren. Wenn der eine super Entscheidung trifft, also im Sinne von, also ich gucke mir das an und denke, oh, was ist ja, das geht in die völlig falsche Richtung. Und ich frage den erstmal, ganz wichtig, erstmal fragen. Und dann listet der mir auf, was er sich dabei gedacht hat. Und wenn ich dann feststelle, ups, unter den Randaspekten, die der mir gerade genannt hat, macht das absolut Sinn.
Ja, stimmt.
Dann brauche ich mich hinzustellen und sagen, du weißt ja nicht, wie diese Firma funktioniert. Also das, wie gesagt, das ist ein cooler Feedback-Mechanismus für sich selber.
Stimmt.
Jetzt ist das sehr anstrengend, oder? Oh, jetzt muss ich mich hinsetzen, dann muss ich dieses Projekt verstehen, dann muss ich mich in seine zwei oder drei Optionen reindenken, dann muss ich mir vielleicht noch eine vierte ausdenken und dann irgendwie rumfragen. Und ist doch viel einfacher, wenn ich sage, rechts rum, weil ich Chef und du los und jetzt.
Stimmt. Das ist auf der einen Seite richtig. Kurzfristig bringt es dir Zeitgewinn. Langfristig kostet es dich Zeit. Ich sage immer gerne, es ist eine Investition in die Weiterbildung der Mitarbeiter. Wenn ich das nicht mache, kommt der Mitarbeiter immer wieder. Das heißt, ich bin das Bottleneck. Ich bin der Micromanager im Endeffekt. Wenn ich es aber hinkriege, gut zu delegieren, dann ist es zwar am Anfang, wird mein Mitarbeiter mehr Fehler machen, am Anfang kostet es mich mehr Zeit, weil ich sage nicht, ja, musste A machen statt B. Das ist eine Sache von 10 Sekunden. Wenn ich den jetzt aber frage und in die Richtung bringe, kostet mich das vielleicht eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde ist ja furchtbar. Das ist Führen und das andere ist Managen.
Ja, den finde ich gut. Den finde ich richtig gut.
Eine Sache, die mir bei der Sache auch immer wieder einfällt, ist, dass es immer wieder Manager gibt, die sagen, ja, ja, das mit dem Delegieren, das funktioniert irgendwie nicht. Na, warum denn? Ja, meine Mitarbeiter geben mir zwar dann die Zusage, aber dann halten sie immer die Deadlines nicht ein. Geht dir das auch so? Dann frage ich immer, ja, haltet ihr denn eure Zusagen ein?
Na gut, ja.
Selbstverständlich. Und dann spreche ich mit den Mitarbeitern und sage, nee, das ist aber eine falsche Einsicht. Das stimmt aber nicht.
Ich habe zwei andere Spielarten dazu noch. Und zwar die eine ist, ja, ist doch egal. Also ob ich die jetzt einhalte oder nicht, das war bisher scheißegal. Warum soll es in Zukunft irgendwie anders sein? Deswegen ist das eher so ein Lippenbekenntnis. Ja. Und der zweite Teil ist dann, oder diese zweite Idee von dieser ganzen Geschichte ist dann, wieso? Wir haben uns auf nichts committed.
Okay, das ist natürlich noch heftiger, ja, ja, ja.
Und den habe ich mal live in Farbe ein paar Mal gehört. Bei Leuten, ich weiß nicht, ob das symptomatisch dafür ist, aber wenn es so ein bisschen angespanntes Verhältnis zwischen Mitarbeiter und Chef gibt, und einer von beiden oder beide, also üblicherweise ist das Verhältnis ja in beide Richtungen dann angespannt, beide versuchen, wie soll ich sagen, also einem gefühlten Konflikt irgendwie aus dem Weg zu gehen, alternativ schnell den Raum zu verlassen, wo der andere drin ist. dann bleiben ganz viele Aussagen so ein Wischiwaschi, einfach um das Ding jetzt nicht hochgehen zu lassen.
Ja.
Und dann gehen beide und der eine glaubt, oh ja, wir haben uns nett unterhalten, der andere glaubt, boah, das war aber ein kerniges Commitment. Und ups, dann ist das Ergebnis wieder halt nix, genau wie du sagst. Also,
ja, also sowas kriege ich auch häufig mit in so Besprechungen, wo ich immer frage, es ist doch eigentlich ganz einfach. Wer macht was bis wann?
Ja, so.
Und im Gespräch, ja, das kann man aber noch anders sehen. Auf einmal diskutieren die Herren und Damen wieder. Und nach 10 Minuten ist immer noch. Es muss eigentlich dann immer einen geben. Am besten ist es eigentlich, dass es eigentlich Aufgabe des Chefs, das zumindest im Hinterkopf zu haben, okay, jetzt haben wir 10 Minuten diskutiert, was kommt jetzt raus? Oder ist es der Protokollant, der sagt, wir haben jetzt geschrieben, dass das und das gemacht werden muss. Wer macht es bis wann?
Ja. Wobei, je nachdem, wie viele Alpha-Viecher da im Raum sind, würde ich das nicht dem Protokollant geben, sondern ich würde das Wort eigentlich aus deinem ersten Satz rausstreichen. Das ist Führungsaufgabe.
Gebe ich dir recht, aber das ist manchmal, wenn so mehrere Alpha-Tiere in so einer gar nicht einfach.
Ja, bei Peers kann ich mir das wieder witzig vorstellen, wenn irgendwie drei ranggleiche Abteilungsleiter im Raum sind und dann fängt das Geblubber an. Ja. Wobei da das üblicherweise also ich nehme das so wahr, dass immer noch eine Mehrheit zielorientiert unterwegs ist, die dann auch gerne mal in irgendwelche Fachdiskussionen abtauchen, ja, die dann aber zwei Dinge mitkriegen. Also Nummer eins, kriegen die mit, dass auf einmal also Teile der Anwesenden überhaupt nicht mehr mitdiskutieren. Und Nummer zwei, können die ganz gut auf die Frage wechseln, genau wie du es gemacht hast. Okay, haben wir verstanden. Und Frage von vor 10 Minuten nochmal, wer bis wann?
Also da ist es eigentlich in solchen Situationen eher so, dass die Leute in Rage sich reden oder wie auch immer. Und dann ist es günstig, wenn jemand anders dabei ist und sagt, okay, jetzt kommen wir mal wieder zum Thema zurück. Ne? Und dann geht es, wer macht jetzt was bis wann? Das funktioniert, wie du sagst, wenn das Peers sind, wenn das Teilungsleute sich untereinander, ist natürlich schwieriger, wenn ich da so einen Alpha-Chef habe, der vielleicht auch gerne mal ein bisschen ausholt und redet und nachher denkt, ich habe ja alles gesagt, dann macht mal.
Genau.
Ist nichts festgelegt. Ne? Dann wundern sie sich, ja, die Termine werden nicht eingehalten. Ja, und wessen Schuld ist es? Es ist deine Schuld. Du hast nämlich nicht festgelegt, wer macht was bis wann.
Und wenn deine Termine immer nicht eingehalten werden, na, dann wäre es ja mal an der Zeit, was Neues zu machen. Ja, jetzt habe ich noch einen ich trage jetzt hier mal einen inneren Konflikt aus. Und zwar, ich habe Projekte laufen, die berichten an mich, wo die Projektmanager das können. Also da habe ich nicht die Spur eines Zweifels. Der Auftrag ist klar, die wissen, was sie machen sollen und die sind alle groß genug, die kriegen das hin. Alles gut, alles schön. Und das ist so hochspannend. Ich bin so totneugierig. Wie mache ich das denn jetzt am schlauesten, dass ich informiert bleibe, ohne dass die glauben, ich kontrolliere die?
Olaf, eigentlich ist das ganz einfach. Der Punkt ist, du musst es vorher mit ihnen gemeinsam festlegen. Wenn du also ein Projekt hast, was über 3 Monate geht, dann legst du bestimmte Milestones fest. Zu diesem Milestone sagst du, das geht über 3 Monate und jeden Monat hast du einen Milestone und dann sagst du bitte, ihr könnt selber entscheiden, ist keine Sache, aber schickt mir doch jeden Monat, was ihr entschieden habt, damit ich einfach informiert bin. Mehr will ich gar nicht wissen, weil ich brauche das, wenn ich gefragt werde, irgendwas. Das Entscheidende ist aber, du machst das vorher. Du machst das am Anfang, wenn du das Projekt oder wenn du die Aufgabe delegierst. Der Punkt ist, zwischen diesen Sachen darfst du es dann nicht machen. Und wenn du dann in dem Moment sagst, ja, ich wüsste aber doch gerne, dann merkt dir das fürs nächste Mal, wenn du delegierst und dann sagst, dann muss ich halt vielleicht alle 14 Tage mir einen Bericht zukommen lassen, wenn dir das so wichtig ist.
Ja, das ist Triebverzicht.
Triebverzicht.
Aktuell spiele ich es komplett offen. Und zwar, ich habe das Wort Veto eingeführt, indem ich sage, wir sind ja, also die wissen alle, dass ich Tech bin, also dass ich ein Techie bin. Und deswegen kann ich, also aktuell glaube ich, das funktioniert, dass ich sage, liebe Leute, ich habe jetzt meinen anderen Hut auf. Ich will jetzt wissen, was ihr warum gemacht habt, weil ich habe das Tool noch nie in der Hand gehabt. Ich habe mit dem noch nie rumgespielt. Und alles, was wir jetzt machen, werde ich nicht in Frage stellen. Also ich werde ständig in Frage stellen, aber ich werde nichts, keine Form Veto schmeißen.
Also wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, pass auf Jungs, ich möchte es gerne wissen, weil ich auch Techie bin. Ich möchte lernen.
Ja.
Zeigt es mir einfach aus dem Grunde. Das ist ein Balanceakt. Wenn du den so hinkriegst, dass er wirklich so aufgenommen wird, okay, der Olaf interessiert sich halt für, aber er will einfach das wissen, dann kann ich das verstehen. Du musst nur höllisch aufpassen, gerade als Experte, dass es auch wirklich so wahrgenommen wird, dass du sagst, ich möchte das nur lernen, weil ich das faszinierend von der Technik her finde. Ne?
Ja.
Das ist schwierig, das immer sauber so hinzukriegen.
Ja, das stimmt. Und ich habe bei einmal jetzt das Gefühl, dass das irgendwie nicht so geklappt hat. Deswegen ist es schön, dass wir uns mal darüber unterhalten. Ich darf da noch mal ein bisschen, das ist so eine Stelle, wo ich noch mal drauf achte, was ich da so in Zukunft tue. Jetzt haben wir diesen ganzen Bereich nach unten. Den haben wir jetzt rund.
Jetzt haben wir den Chef, ja.
Jetzt sind wir an dem Punkt. Ich habe eine Mannschaft, die kann das. Ich habe Projektmanager, die können das. Ich habe Abteilungsleiter, Teamleiter, was auch immer. Denen vertraue ich, die kenne ich, die wissen das. Wir haben ein sauberes Reporting auf erreichte Ergebnisse. Die können die Schritte machen, wie sie wollen. Die sind alle groß genug und kriegen einen Haufen Geld dafür, dass sie die Schritte selber entscheiden. Alles schön, alles fein. Jo, und von oben kriege ich dann immer die Frage, wie haben wir dies gemacht, wie haben wir das gemacht, wie haben wir jenes gemacht? Wie würde ich denn damit umgehen? Weil ich würde das ja nicht wissen. Also im Sinne von, ich brauche das nicht zu wissen, dafür habe ich meine Fachleute. Und jetzt werde ich von oben gefragt, wie haben wir es denn gemacht? Und ich kann immer nur sagen, keine Ahnung.
Ja gut, auch da geht es eigentlich wieder darum, du kennst ja deine Chefs normalerweise, wie die ticken. Ja. Also musst du dir vorher, bevor du delegierst, überlegen, welche Informationen brauche ich, um meine Mitarbeiter zu schützen, damit die vernünftig arbeiten können, ohne dass der, nehmen wir an, du hast den Nachteil, du hast irgendeinen Micromanager als Chef, der ständig will wissen, was da abgeht. Also, dass du da quasi ein Sicherheitsnetz hast, wie du das hinkriegst. Das bedingt dann, dass du da zum Beispiel sagst, okay, pass auf Jungs, wenn irgendwas in dieser und dieser Richtung passiert, brauche ich die Information. Ich will euch nicht micromanagen, aber ich muss quasi nach oben reporten. Helft mir, dass ich da halbwegs so dastehe, dass ich euch schützen kann, damit ihr vernünftig arbeiten könnt, wenn das so eine Situation ist. Das heißt, auch da ist es günstig, wenn du dir das vorher überlegst. Wie delegiere ich die Aufgaben an meine Mitarbeiter? Welche Informationen brauche ich wann? Damit nicht nur ich informiert bin, sondern was befürchte ich, was da von oben kommt, damit ich meinen Mitarbeitern nicht, ohne dass ich es will, aber weil ich gezwungen werde, micromanage.
Den drehe ich jetzt nochmal einen heftiger. Jetzt bist du der Chef in der Mitte. Du hast verstanden, und ja, da stimme ich dir zu, immer eine gute Idee zu wissen, wie der Chef tickt. Jetzt hast du nach unten das Reporting so aufgebaut, dass du nach oben sauber dastehst, alles schön, alles fein. Und jetzt greift dein Chef auf deine Mitarbeiter direkt zu, mit Anweisungen oder mit Fragen.
Okay, das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Das ist eine Sache, dass ich Es kommt ja drauf an, wenn er runtergeht und sagt einfach, er fragt jemanden, er möchte einfach informiert werden. Quasi so, du bist der Experte, so wie du es mir vorhin gesagt hast. Mhm. Wenn er das in der Art macht und einfach, es geht darum, Wertschätzung oder Interesse für die Mannschaft mitzubringen, ist das ja vollkommen okay.
Und ich meine den Fall mit Kontrolle, ja, weil wir gerade beim Thema
sind. Sogar noch schlimmer, dass er über deinen Kopf hinweg entscheidet.
Also, oh ja.
Was hat der Dammann da gemacht? Das ist ja Unsinn. Hier, das müssen sie so und so machen. Das kenne ich noch von früher, gell? Macht er dich tot als derjenige, der dazwischen. Da musst du eingreifen, meiner Ansicht nach. Da würde ich ein Gespräch mit meinem Chef dann führen, unter vier Augen. Und wenn du halbwegs vertrauensvolle mit deinem Chef umgehen kannst, dann würde ich ihm da ein entsprechendes, freundliches, wertschätzendes Feedback geben, was es für Auswirkungen hat, wenn er das so macht. Mhm. Ich gehe ja davon aus, dass der Chef das nicht macht, um dir zu schaden. Auch nicht deinen Mitarbeitern, dem Projekt oder sonst was, sondern er macht es aus einem bestimmten Grund. Häufig, gerade dieses Übergehen des eigentlichen, der eigentlichen Stufe, das ist nicht böse gemeint. Das ist, vielleicht hat er es früher immer so gemacht und so wie auch du, ja, ich fühle mich da rausgenommen und also das so ein bisschen zwischen den Zeilen rauszukriegen und dann dem Chef quasi zu helfen und sagen, pass mal auf, wenn du diese und jene Informationen brauchst, ist kein Problem, ich liefere sie dir, aber bitte lass meine Mitarbeiter in Ruhe arbeiten, das bringt so viel Unruhe rein, lass uns da einen anderen Weg finden. Was willst du genau? Also auf dieser Ebene würde ich versuchen, das immer wieder anzusprechen. Und das funktioniert dann, wenn du ein gutes Vertrauensverhältnis mit der Zeit aufgebaut hast in der Vergangenheit mit deinem Chef und du das nach allen Feedback-Regeln unter vier Augen machst zum richtigen Zeitpunkt, hast du eine Chance, deinen Chef da auch in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Bei den meisten Chefs würde ich jedenfalls sagen.
Würde ich auch sagen. Und genau wie du, also wenn nicht, dann nicht. Nur wenn das Vertrauensverhältnis da ist, halbwegs, dann kristallisiert sich üblicherweise der Punkt Geschwindigkeit raus. Ja. Weil die, und also jeder Chef hat ja auch einen Chef, die sind gerade zu irgendwas gefragt worden oder haben gerade über irgendwas nachgedacht oder brauchten eine Entscheidung oder wollten eine Entscheidung treffen, die basierte auf dem. Und jetzt gab es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, sie warten auf den Statusreport vom Freitag. Möglichkeit 2, sie gehen mal rüber und fragen mal. Mhm. Also das macht absolut Sinn, was du sagst. Ist auch ein guter Lackmustest. Also wenn ich solche Sachen nicht mit meinem Chef besprechen kann, dann habe ich ein ganz anderes Thema.
Ja, glaube ich. Also es wird hin und wieder mal so einen Fall geben, wo, was weiß ich, wenn du so eine größere Sache hast und da knallt's von oben, dann, aber auch dann würde ich sagen, bitte, dann komm auf mich zu. Ich mache alles Menschenmögliche, um dir möglichst schnell eine gute Information zu geben. Geh bitte nicht direkt auf meine Mitarbeiter drauf, wenn du so eine Info brauchst, weil die wissen auch nicht alles. Ich habe den Überblick. In der Art kann ich ja dann auch argumentieren.
Ja, ganz genau, ganz genau. Ich habe das auch so ein paar Mal gekriegt, dass ich dann quasi informiert wurde, hier, pass auf, damit du den klar hast, ich war gestern da und da und da, ich habe mit deinen Leuten das und das und das und das und damit du, weil ging nicht anders, es musste kurz mal schnell gehen. Funktioniert, glaube ich, so rum auch, ja.
Wobei ich wirklich da, das möchte ich nochmal betonen, den Unterschied mache, es ist absolut in Ordnung, wenn der Geschäftsführer, im Gegenteil, das ist sogar positiv, wenn der, was weiß ich, alle 4 bis 6 Wochen von mir aus durch die Produktion läuft und mit den Leuten quatscht. Das ist eine Wertschätzung, die derjenige macht. Nur, da geht es, und das merken die Mitarbeiter, geht es darum, dass er wertschätzend mit mir jetzt umgeht, dass er sagen würde, so, was, wie geht's Ihnen denn als Person? Wie sehen Sie denn unsere Strategie, die wir momentan in der Firma machen? Wo der sagt, ich möchte einfach, ja, diese Verbindung noch mit den Leuten haben. Das Entscheidende dabei ist, der geht jetzt aber nicht auf ein spezielles Projekt da genau ein oder halt er macht keine Entscheidung. Und eine Entscheidung macht er schon, wenn der andere ihm was erzählt. Jetzt ist er der Vorstand und er blinzelt etwas komisch oder die Augenbrauen und ach so,
ja. Kann man so machen.
Kann man so machen, genau. Aber der Mitarbeiter denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße. Das darf nicht passieren. Aber das ist eine Sache, da wachsen auch die Geschäftsführer und Vorstände, müssen da reinwachsen.
Ja, und ich glaube, da hast du es jetzt gut auf den Punkt gebracht, so als Abschluss für die heutige Episode. Der Unterschied zwischen Interesse und Kontrolle ist, ob ich die getroffene Entscheidung in Frage stelle oder nicht. Mhm. Wenn ich kann dich alles fragen, wenn vorher klar ist, alles, was du entschieden hast, ist okay für mich. Mhm. Und es ist nicht mein Entscheidungskriterium. Also, ich regiere da jetzt nicht rein, dann sind wir bei Interesse. Das ist das, was du meinst, wenn der durch die Produktion läuft.
Ja, richtig.
Sobald der anfängt zu sagen, ach so, na, das machen wir hier, den coolsten finde ich, das machen wir hier aber anders.
Dann hat er schon eine Entscheidung getroffen.
Ja, genau.
Genau. Dann ist wenn Sie meinen.
Dann ist die Entscheidung vom Mitarbeiter kassiert und auf einmal sind wir nicht mehr bei Interesse.
Ja, stimmt.
Ja, wenn Sie meinen, dann würde ich sagen, hätten wir es für heute.
Passt.
Bernd,
Olaf, ich bedanke mich bei dir.
Bernd, für die Zeit. Tschüss.
Tschüss.
Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-führen.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.